Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Konflikt im Osten der Ukraine ist im Westen, vor allem im vergangenen Jahr, regelrecht in Vergessenheit geraten. Jetzt aber wird er wieder wahrgenommen, weil die Kämpfe zwischen prorussischen Aktivisten und der ukrainischen Armee wieder zugenommen haben und es seit Beginn dieses Jahres mindestens 50 Tote gegeben hat. Wir sprechen mit Jurko Prohasko. Er ist Schriftsteller, Germanist, Übersetzer und auch Psychoanalytiker. Er lebt in Lemberg, ganz im Westen der Ukraine. Schönen guten Morgen, Herr Prohasko.
Ja, guten Morgen, Herr Kassel. Grüße Sie.
Ich habe das gestern noch mal richtig nachgeguckt auf einer Landkarte. Von Ihrem Wohnort aus gesehen ist Berlin näher, ein paar hundert Kilometer näher als die Ostgrenze der Ukraine, wo sich dieser Krieg, dieser Konflikt abspielt. Haben Sie auch zwischendurch im vergangenen Jahr diesen Konflikt mal regelrecht vergessen oder zumindest nicht mehr beachtet?
Nein, wir niemals. Das gehört bei uns ja nicht nur zu der Tagesordnung, sondern auch zu der Lebenswirklichkeit, und zwar seit 2014. Und ich kann dann keinen einzigen Tag lang daran vergessen, alleine schon, weil immer wieder Meldungen von den gefallenen ukrainischen Soldaten in diesem besetzten Teil der Ukraine kommen oder zum Beispiel, weil ich auch jede Menge Analysantinnen und Patientinnen als Psychoanalytiker in Lemberg habe, die Flüchtlinge aus diesem besetzten Teil der Ukraine sind oder aus den sich nahe befindenden ukrainischen Territorien, die aber Angst haben, dass infolge eines weiteren russischen Vorgehens sie auch in Gefahr geraten könnten und deshalb sich sozusagen rechtzeitig und vorbeugend in den Westen der Ukraine begeben haben.
Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum der Konflikt in den letzten Monaten wieder heftiger geworden ist? Mehr Kämpfe, mehr Tote?
Ja, natürlich. Also es schaut nach mehreren Gründen. Und wie es denn so immer ist, sie müssen sich gegenseitig überhaupt nicht ausschließen, sondern vielmehr sehen wir das als eine Ergänzung, als ein Komplex von Gründen. Aber die möchte ich jetzt ganz kurz aufzählen, darauf eingehen. Aber vorher würde ich auch gerne noch zu der Wortwahl etwas sagen, denn so wie Sie unser Gespräch eingeleitet haben, das alleine schon in meinen Augen, alleine das entstellt schon die ukrainische Wirklichkeit. Sie haben beispielsweise von den prorussischen Aktivisten gesprochen. Das klingt ja nicht nur sehr, sehr, sehr verharmlosend, sondern auch ziemlich weltfremd, weil für uns sind das entweder Söldner oder Banditen, die direkt von der Russischen Föderation militärisch, finanziell, ideologisch unterstützt werden oder auch reguläre russische Truppen oder Agenten, die sich auf dem besetzten ukrainischen Territorium befinden.
Aber sind es, Moment, müssen wir nachfragen, sind es wirklich nur diese beiden Gruppen, die Sie gerade genannt haben? Es gibt doch im Osten der Ukraine auch Menschen, die dort wohnen, die nicht extra dahin gegangen sind und die sich einfach Russland näher fühlen als der Regierung in Kiew.
Die fühlen sich näher ihren Geldgebern und ihren politischen Patronen. Und natürlich ist es für einen Teil der Bevölkerung dort aus Überzeugung wichtig, gegen die Ukraine zu kämpfen. Für sehr viele ist es aber zu ihrem einzelnen Lebensweg geworden, weil sich militärisch zu betätigen in diesen Tagen, in diesem Teil der Ukraine, bedeutet oftmals der einzige Weg, sich am Leben zu halten, so paradox das klingt.
Jetzt kommen wir mal auf die Gründe, die Sie gerade nennen wollten, warum die Kämpfe wieder zugenommen haben in den letzten Monaten, wieder intensiver geworden sind.
Ja, also ich würde zum einen sagen, alle diese Gründe liegen im Kreml. Darüber muss man uns klar sein und werden. Und unter den Gründen, die unsere politischen Analytiker und Beobachter am meisten nennen, sind beispielsweise die Lieblingstaktik vom Kreml, von Putin, die jetzt in diesen Tagen und Wochen gerade betreibt, nämlich auszutesten. Also die neue Administration, die Regierung Biden, ist gekommen und bezieht eine sehr klare Position, wie Sie wissen, in Bezug auf das Wesen der heutigen russischen Politik und auch eine sehr klare Unterstützung für die Ukraine und für ihre Integrität. Und deshalb ist es sehr möglich, dass Putin auf diese Weise einfach ausprobiert, wie ernst zu nehmen diese Position Bidens zu nehmen ist, wie standhaft es ist, wie weit sich die Worte und die Deklarationen von den Taten unterscheiden könnten. Putin testet auch den kollektiven Westen insgesamt in seiner Entschiedenheit. Putin hat Probleme mit seiner Popularität. Vor den im Herbst anstehenden Duma-Wahlen ist es ihm sehr wichtig, dass seine Popularitätsrate zunimmt und dafür ist die Eskalation gerade gut.
Aber wie sollte denn dann Ihrer Meinung nach der Westen, also sowohl die USA als auch die Europäische Union, wie sollten die reagieren? Wie sollte dieser, wie Sie es nennen, ein Test von Putin ausgehen?
Ja, es ist gerade sehr, sehr wichtig zu verstehen, diese Politik, also diese Strategie von Austesten, sich vorantasten, spalten und erpressen, die Lieblingssache vom Kreml seit eh und je ist. Und der Westen verhielt sich ja bis vor kurzem ja auch sehr gut. Nur angesichts gerade dieser sich anbietenden neuen Einigkeit des Westens, der neuen Möglichkeiten des Transatlantismus, würde ich für meinen Geschmack davon absehen, so undurchdachte Alleingänge zu vermeiden, wie sie beispielsweise neuerdings von der deutschen und französischen politischen obersten Führung unternommen wurden, die sich und die dann auch einen Hinterdruck zurücklassen, gerade bei Putin, dass es möglich wäre, auch ein Doppelspiel zu führen, dass es möglich wäre, den Westen zu spalten. Denn im Grunde war die Position Deutschlands und Frankreichs sehr, sehr gut alle diese Jahre. Mhm. Und wir verdanken ihnen auch eine sehr konsequente Durchhaltung von Sanktionen. Auf der anderen Seite aber dieses doppelte Reden mit Putin hinterlässt auch den Hintergrund manchmal, dass es doch für Frankreich und Deutschland die wirtschaftlichen Interessen unterm Strich wichtiger sein könnten als zum Beispiel das, was in Europa sonst passiert.
Der ukrainische Autor, Übersetzer und Psychotherapeut Joko Prochazko im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.